der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Den linken Medienspiegel im Juni beginnen wir mit dem Worst-Case-Szenario, dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt und was das für Schule, Migration, Verwaltung, Sicherheit etc. bedeutet. Danach schauen wir nach Kolumbien. Dort stehen am 21. Juni die Stichwahlen zwischen einem sozialdemokratischen und einem faschistischen Präsidentschaftskandidaten an. Danach kommen wir zum Klima, zuerst zur Notwendigkeit einer ökosozialistischen Bewegung und dann zum Klimakollaps und den Reichen. Und abschließend zu Europas Abschottung und zur Rente. Unser erster Artikel ist aus der Wochentaz vom 23. Mai und den Konsequenzen eines AfD-Wahlsiegs in MacPom und insbesondere Sachsen-Anhalt.
Das Worst-Case-Szenario. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte die AfD nach den Wahlen im Herbst regieren. Es muss nicht so kommen. Aber wer den Ernst der Lage erkennen will, sollte konkret auf Schulen, Verwaltung und Vereine schauen. Was droht da und wie bereiten sich die Menschen dort vor? Schule. Geht es nach der AfD in Sachsen-Anhalt, sieht die Schule der Zukunft so aus. Draußen weht die Deutschlandflagge. Die Regenbogenfahne, die noch vor der Wahl dort hing, ist verboten. Schüler seien im Geist der Liebe zu ihrer Heimat und dem deutschen Volk zu erziehen. Zitat. Geflüchtete Kinder werden in Sonderklassen unterrichtet. Schüler seien im, Zitat, Geist der Liebe zu ihrer Heimat und dem deutschen Volk, Zitat Ende, zu erziehen. Geflüchtete Kinder werden in Sonderklassen unterrichtet. Kinder mit Behinderung gehen auf Förderschulen. Das Experiment Inklusion ist gescheitert, erklärt die AfD. Einige Kinder besuchen die Schule gar nicht mehr. Sie werden zu Hause von ihren Eltern unterrichtet. Die AfD hat die Schulpflicht aufgehoben. Auf dem Lehrplan steht wieder Russischunterricht. Er soll auf den Austausch nach Russland vorbereiten. Im Geschichtsunterricht geht es vor allem um das 19. Jahrhundert und die deutsche Nationenwerdung. Auch auf dem Stundenplan Heilpflanzenpädagogik. Gestrichen wurde Sexualkundeunterricht und jede Aufklärungsarbeit, die geschlechtliche Vielfalt beleuchtet. Auch die politische Bildung wurde gestutzt. Das demokratische Prinzip sei in der Schule fehl am Platz. Was nun in den Schulen zählt, ist das Leistungsprinzip. Schulnoten dienen als harte Währung. Sportunterricht wird vor allem als Wettkampf gedacht. Ob die AfD mit all dem durchkäme, ist umstritten. Zwar ist Bildung Ländersache, aber gerade die Aussetzung der Schulpflicht dürfte verfassungsrechtlich schwer durchzusetzen sein. CDU-Ministerpräsident Sven Schulze warnt vor einem Schulsterben. Die Kultusministerkonferenz könnte zudem das Abitur aus Sachsen-Anhalt entwerten. Malte Gerken von der Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt hält es für sehr wahrscheinlich, dass Lehrkräfte das Land verlassen werden, was den Lehrermangel noch verschärfen würde. Das Bildungsprogramm der AfD gefährde den Wirtschaftsstandort und verstärke die Spaltung der Gesellschaft. Zitat Malte Gerken: Chancengleichheit und Inklusion in der Bildung sind keine ideologischen Modeerscheinungen, sondern essentiell für die Lebensqualität und den Wohlstand einer Region. Familie. Gleich der erste Punkt des AfD-Wahlprogramms befasst sich mit der Familienpolitik. Mit Familie meint die AfD explizit Vater, Mutter, Kind. Jegliche andere Familienform wird als linke Perversion abgetan. Um Anreize zur Kinderproduktion zu schaffen, verspricht die Partei spezielle Familienkredite zum Hausbau und Kinderprämien, die mit jedem weiteren Nachwuchs steigen. Die Gleichstellungsbeauftragte soll zur Familienbeauftragten werden und die Geburtenrate ankurbeln. Sarah Schulze, derzeit Gleichstellungsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalts, warnt gegenüber der Taz: Frauen eine rein reproduktive Rolle zuzuschreiben, ist ein Rückschritt für die Gesellschaft und die Selbstbestimmung. Zumal die Landesverfassung die Gleichstellung als Auftrag formuliert. Ob eine Familienbeauftragte zur Steigerung der Geburtenrate rechtlich möglich wäre, ist also zweifelhaft. Die AfD will außerdem die Schwangerschaftskonfliktberatung ändern. kurz den Weg zu Abtreibungen erschweren. Wer eine Abtreibung plant, muss sich laut aktuellem Bundesgesetz vorher beraten lassen. Die AfD will, dass das Erstellen eines Ultraschallbildes bei dieser Beratung verpflichtend wird. In Gesprächen mit der TAZ bezweifeln MitarbeiterInnen von Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt, dass das praktisch umsetzbar wäre. Beratungsstellen verfügen nicht über eigene Ultraschallgeräte. Geht es nach der AfD, soll jede Person, die eine Schwangerschaftskonfliktberatung aufsucht, künftig eine Liste mit finanziellen Hilfsangeboten für ein Leben mit Kindern bekommen. Dabei gehören Geldprobleme gar nicht zu den wichtigsten Gründen einer Abtreibung, sagt Johanna Walsch, Geschäftsführerin beim Verein Pro Familia in Sachsen-Anhalt. Zitat: Ein Schwangerschaftsabbruch kann nicht auf finanzielle Belange reduziert werden. Zitat Ende. Auch ein Ultraschallbild würde eine Entscheidung vermutlich nicht ändern, glaubt Walsch. Zitat: Einzig die emotionale Belastung steigt. Zitat Ende. Sie sorgt sich auch um die Finanzierung von Pro Familia, die größtenteils beim Land liegt. Seit dem vergangenen Jahr habe das Land 100% der Personalkosten getragen. Darauf seien viele Organisationen angewiesen, sagt Walsch. Auch andere Beratungsstellen bestätigen das der TAZ. Migration. Kein Thema im AfD-Wahlprogramm ist so präsent wie Migration. Angekündigt wird eine Abschiebeoffensive samt entsprechender Taskforce. Abschiebehaftplätze sollen auf 300 verzehnfacht werden. Das umstrittene Wort Remigration fällt. Geflüchtete will die AfD nur noch außerhalb von Städten in zentralen Unterkünften einquartieren. Ob das rechtlich zulässig wäre, ist fraglich. Said Said vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt fürchtet, für die Betreffenden würde eine AfD-Regierung mehr Kontrolle und Unsicherheit im Alltag bedeuten. Das Programm beschreibt Geflüchtete vor allem als Sicherheitskosten und Ordnungsproblem. Mehr Menschen dürften dann in Sachsen-Anhalt unabhängige Beratung brauchen. Zitat: Gleichzeitig würde unsere Arbeit politisch und finanziell stärker unter Druck geraten. Zitat Ende. Die AfD will auch Gelder für Integrationsprojekte weitgehend streichen. Gerade in Sachsen-Anhalt, wo viele Menschen lange Wege, Sprachbarrieren und komplizierte Behördenverfahren erleben, wären solche Einschnitte gravierend, sagt Said. Der Flüchtlingsrat stärke deshalb aktuell seine Kontakte zu AnwältInnen, bundesweiten Strukturen und Beratungsstellen. Im Fall einer AfD-Regierung wolle man vorbereitet sein. Zitat: Wir müssen schneller reagieren können, wenn Menschenrechte angegriffen werden. Zitat Ende. Auch das Kirchenasyl will die AfD unterbinden. Polizei und Staatsanwaltschaft sollen angewiesen werden, auch Personen abzuschieben, deren Kirchengemeinden Schutz gewähren. Leitende Geistliche der evangelischen und katholischen Kirche in Sachsen-Anhalt kritisieren, das AfD-Wahlprogramm sei nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar. Beide Kirchen machen in Kampagnen darauf aufmerksam, welche Folgen eine AfD-Regierung hätte. Mahmad Muhammad vom Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt betont, es gehe nicht nur um Kürzungen bei zivilgesellschaftlichen Projekten. Zitat: Wir befürchten eine Gesellschaft, in der Vielfalt nicht mehr als Stärke gesehen wird, sondern als Problem. Zitat Ende. Menschen mit Migrationsgeschichte drohten, das Bundesland zu verlassen. Verloren gingen Ärzte, Handwerker, Pflegekräfte und Menschen, die dieses Land jeden Tag mittragen. Schon jetzt hätten viele den Gedanken, haben wir hier überhaupt noch eine Zukunft? Demokratie. Über ein Netz linker bis linksextremer Institutionen ätzt die AfD in ihren Programmen und kündigt ihnen den Kampf an. In Sachsen-Anhalt nennt sie den Verein Miteinander, der seit Jahren Demokratiearbeit macht. Dieser und andere sollen künftig eine Patriotismus- und Demokratieerklärung abgeben, um noch Fördergelder zu erhalten. Wir würden so eine Patriotismuserklärung keinesfalls unterschreiben, sagt David Begerich vom Miteinander. Natürlich bereite sich sein Verein auf eine mögliche AfD-Regierung vor. Wie genau, das solle nicht in der Zeitung stehen. Was aber jetzt schon passiert, Miteinander sammelt Spenden für den Ernstfall. Ähnlich sorgen auch andere Vereine vor, etwa die Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Auch im Visier die Landeszentrale für politische Bildung. Die Partei will sie abschaffen und stattdessen ein Landesinstitut für staatspolitische Bildung und kulturelle Identität aufbauen. Es macht mir schon Angst, was für ein Geist hier einziehen könnte, sagt Direktor Mike Reichel. 35 Jahre habe man offene, pluralistische Bildungsarbeit machen können, dem drohe nun ein Ende. Auch sei es wahrscheinlich, dass die AfD ihn und die Führungsriege versetzen könnte. Selbst gehen werde er nicht, sagt Reichel. Kämen unter der AfD politische Direktiven, würde man auf die Rechtslage verweisen, dass das Programm überparteilich sein müsse, sagt Reichel. Zitat: Wer hier arbeitet, ist den Gesetzen verpflichtet, nicht politischen Weisungen. Zitat Ende. Über das Programm könne ohnehin nur das Kuratorium entscheiden, in dem die AfD nach der Wahl wohl auch stärker vertreten wäre. Das Landesparlament Sachsen-Anhalt jedenfalls hat vorgesorgt. Noch im April beschloss es, gegen die Stimmen der AfD, eine Gesetzesänderung, die eine Abschaffung der Landeszentrale für politische Bildung untersagt. Das war sehr, sehr wichtig, sagt Reichel.
Klima, aus für Klimaprojekte, keine neuen Windräder, kaum weiteren Solarstrom. Die AfD kündigt für den Fall einer Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt eine energiepolitische Kehrtwende um 180 Grad an. Subventionen für erneuerbare Energien sollen ebenso gestrichen werden wie Fördermittel für Klimaprojekte. Die AfD bestreitet den menschengemachten Klimawandel und hält an Gas, Kohle und Öl fest. Eine AfD-geführte Landesregierung will ein Windkraftmoratorium beschließen, mit der Folge, dass neue Windräder nicht mehr genehmigt werden können. Eine AfD-Regierung könnte den Bau neuer Windkraftanlagen verzögern, aber nicht stoppen, sagt Johannes Wolke vom Landesverband Erneuerbare Energien Sachsen-Anhalt. Über die 5 Planungsgesellschaften im Land könnte eine AfD-Regierung versuchen, Genehmigungsprozesse zu verhindern. Aber die Bundesgesetze regeln, dass das nur begrenzt möglich ist. Würden neue Windparks abgelehnt, könnten Investoren vor Gericht ziehen. Da in Sachsen-Anhalt viele Windkraftbetreiber regional verankert sind, erwartet Wolke solche Klagen, falls die AfD den Ausbau blockiert und nicht, dass Investoren einfach ins nächste Bundesland ziehen. Mehr Macht hätte die AfD, um den Ausbau von Photovoltaik zu blockieren. Hier hat Sachsen-Anhalt Aufholbedarf. Die AfD lehnt den Bau neuer großer Solarparks aber ab. Photovoltaik soll nur noch auf bereits versiegelten Flächen gebaut werden dürfen, etwa auf Dächern in Gewerbegebieten. Hier habe die AfD tatsächlich einen Hebel, sagt Wolke. Eine AfD-Regierung könnte veranlassen, dass große Solaranlagen drastisch verkleinert werden müssen oder sie mit hohen Auflagen belegen, die nicht umsetzbar sind. Verwaltung. Die AfD kündigt breitbeinig die Kettensäge an. 150 bis 200 Posten wolle sie im Beamtenapparat neu besetzen. In ihrem Programm hetzt sie gegen die angebliche Regenbogendoktrin der Verwaltung und kündigt Kürzungen um 10% an. Personal, einzelne Ministerien, Landesgesellschaften und gleich das ganze Landesverwaltungsamt soll alles weg. Tatsächlich könnten die Rechtsextremen als Alleinregierung erstmal nur 19 politische Beamten austauschen. Das sind die 15 Staatssekretäre aus den 9 Ministerien. Hinzu kommen natürlich deren Büroleiter und Referenten und dann noch die 4 explizit politischen Beamten des Mittelbaus, den Leiter des Verfassungsschutzes, die Leitung des Presseamtes sowie Präsident und Vize des Landesverwaltungsamts. Fraglich ist jedoch, ob die AfD hier Rechtsextreme einstellen darf. Sicherheitsüberprüfungen sind vorgeschrieben und dabei gilt Bundesrecht. Schwierig dürfte auch das Absägen von verbeamteten Abteilungs- und Referatsleitern in den Ministerien werden. Die sind in Sachsen-Anhalt keine politischen Beamten, sondern auf Lebenszeit eingestellt. Strafversetzungen und Kündigungen wären teuer, weil Klagen aussichtsreich wären. Selbiges gilt für Einstellungen von AfD-Personal. Beim Umbau helfen würde der AfD, dass 30-40% der Beschäftigten in der Verwaltung in den nächsten Jahren in Rente gehen. Diese Stellen könnte die AfD auffüllen, ohne viel Krawall und Rechtsverstöße. Eine wichtige Frage: Würden sich Beamte widerrechtlichen Anweisungen und Einschüchterungen beugen oder sich an ihren Amtseid halten? Würden sie mitlaufen oder sich gar widersetzen? Denkbar wäre auch niedrigschwelliger Widerstand, lange Rechtsprüfung und Dienst nach Vorschrift. Sicherheit. Schon lange attackiert die AfD den Verfassungsschutz als neue Stasi und Regierungsschutz, weil er die Partei unter Beobachtung nahm und in Sachsen-Anhalt schon Ende 2023 als gesichert rechtsextrem einstufte. Die AfD will das Amt in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auf Terror- und Spionageabwehr runterstützen. Und und die Verfassungsschutzberichte abschaffen. Möglich wäre mit ihr auch ein radikaler Umbau, etwa mit eingedampfter Rechtsextremismusabteilung und Fokus auf Linksextremismus. Als neuen Verfassungsschutzchef oder gleich Innenminister brachte sich Hans-Georg Maaßen ins Spiel, einst Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, inzwischen selbst als Rechtsextremist eingestuft. Zumindest Geheimdienstchef würde das schwierig. Eine Sicherheitsüberprüfung dürfte Maaßen nicht bestehen. Heike wäre auch. Die AfD hätte mit Übernahme des Innenministeriums Einblick in NADIS, die Datenbank des Verfassungsschutzes, und wüsste über eingesetzte V-Leute Bescheid oder darüber, was das Amt über die Partei selbst zusammenträgt. Und sie könnte diese Informationen weiterreichen, eventuell bis nach Moskau. Mehrere Innenminister warnten vor diesem Worst-Case-Szenario, auf das man sich vorbereiten müsse, gar auf einen möglichen Staatsstreich. In den Verfassungsschutzämtern beider Länder und im Bundesamt wird nach Tatsinformationen darüber nachgedacht, wie darauf reagiert werden könnte. Reden will man darüber indes nicht. Der Verfassungsschutz sehe da vor allem ein riesiges Problem, sagt Thomas Grumke, Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen und einziger Verfassungsschützer. Denn alle Verfassungsschutzämter seien über NADIS oder das Terrorismusabwehrzentrum miteinander verbunden. Ein enger Austausch sei eine zentrale Lehre aus dem Terror von 9/11 und NSU oder eines Amri-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Ein Landesamt daraus zu koppeln, technisch so gut wie unmöglich, heißt es aus Sicherheitskreisen. Und wolle man dann Akten aus dem Amt abtransportieren? Auch rechtlich sei es ein Problem, sagt Gumke. Die AfD würde sofort klagen und wohl Recht bekommen. Man wolle sich nicht ausmalen, was passiere, wenn man den Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt Informationen verweigere und dann dort ein Anschlag geschehe. Der SPD-Innenpolitiker und frühere Polizist Sebastian Fiete erklärt, man müsse die Löschtaste drücken, bevor Extremisten an sensible Daten kämen. Doch auch hier gibt es Archivgesetze, die dem entgegenstehen. Eine andere Überlegung, die Daten über die AfD könnten an Bundesamt für Verfassungsschutz übertragen werden. Die Frage lautet auch hier, wie genau? Für die Polizei kündigt die AfD eine Aufstockung des Personals an, eine Rückführungspolizei, was nach der US-Behörde ICE klingt, oder die Abschaffung des Polizeibeauftragten. Auch da hätte ein AfD-Innenminister Einblick in sensible Daten und die sind ebenfalls über die Interpol-Datenbank über Ländergrenzen hinweg verbunden. Ebenfalls heikel, beginge die AfD Rechtsbrüche, könnte die Polizei diese noch unabhängig verfolgen? Nancy Emmel, Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt, sagte, die Polizei gehört weder einer Partei noch einer Regierung. Sie sei nur ans Recht gebunden. Deshalb erwarten wir von jeder künftigen Landesregierung, dass sie die Unabhängigkeit der Polizei achtet, Beschäftigte nicht unter politischen Druck setzt und mit sensiblen Informationen die gebotene Sorgfalt wahrt. Emmelt appelliert, sich vorzubereiten mit klaren rechtlich abgesicherten Verfahren, etwa im Umgang mit Verschlusssachen, also geheimen Sicherheitsdokumenten mit guter Führung und einem ausgeprägten Bewusstsein für Verfassungstreue und das Remonstrationsrecht, also das Recht von Beamten bei Rechtsverstößen dienstliche Anordnung zu verweigern. Immerhin, der Bundespolizeidirektor ist kein politischer Beamter. Er könnte nur über disziplinarrechtliche Maßnahmen belangt werden. Schließlich, mit einem AfD-Innenminister wäre die AfD auch in der Innenministerkonferenz, kurz IMK, vertreten, die sich halbjährlich trifft und einstimmige Beschlüsse fällt. Das könnte die AfD dann blockieren. Beim nächsten IMK-Treffen Mitte Juni wird über den Umgang mit der AfD beraten. Zwei Optionen. Das Einstimmigkeitsprinzip wird gekippt und mit einem AfD-Minister nicht direkt zusammengearbeitet. Unser zweiter Artikel ist aus der Jungle World vom 28.05., also vor den Wahlen am 31.05. in Kolumbien, geschrieben worden. Bei den Wahlen hat erschreckenderweise der Kandidat der extremen Rechten mit 43,7% der Stimmen gewonnen. Der sozialdemokratische Kandidat bekam nur 40,9%. Am 21. Juni wird es dann die Stichwahlen geben. Letzte Woche wurde bekannt, dass es zu massiven Wahlfälschungen kam. Es gab fast 900.000 Stimmzettel zu viel. Der Artikel vom 28.05. beschreibt, wie der Wahlkampf in Kolumbien ablief.
Hinter kugelsicheren Schutzschilden. Ende des Monats entscheidet die Präsidentschaftswahl in Kolumbien darüber, ob die linke Regierung fortgesetzt und die gesellschaftliche Integration der ehemals bewaffneten Gruppen weiter angestrebt wird oder ob Kolumbien dem Trend nach rechts folgt, der Lateinamerika in den vergangenen Jahren erfasst hat. Der Wahlkampf ist von extremer politischer Gewalt geprägt. Gewinnt der rechtsextreme Kandidat Abelardo de la Espriella am 31. Mai die Präsidentschaftswahl in Kolumbien, hätte Lateinamerika einen weiteren Möchtegern-Sänger als Präsidenten. Anders als der argentinische Präsident Javier Milei, der seine offiziellen Auftritte gern mit rockigen Gesangseinlagen kombiniert, ist de la Espriella klassischen Opernstücken und italienischen Popsongs zugeneigt. Eigentlich ist er Jurist, hat sich aber auch schon als Schriftsteller, Spirituosenhändler und Modedesigner versucht. Nun kandidiert er erstmals für ein politisches Amt. Sein Netzwerk ist allerdings nicht das eines politischen Neulings. Aus seiner Zeit als Rechtsanwalt, in der er Politiker, Betrüger und Mafiosi verteidigte, verfügt er über beste Kontakte zum politischen Establishment. Seine Kandidatur wird von konservativem Movimiento de Salvación Nacional, MSN, unterstützt. Als Kandidat für die Vizepräsidentschaft steht ihm der ehemalige Finanzminister José Manuel Restrepo Abondano vom Partido Conservador zur Seite. In Kolumbien wird der Präsident in direkter Wahl für eine Amtszeit von 4 Jahren gewählt. Im Gegensatz zu seinem deutschen Pendant verfügt der Präsident über große Macht, ist wie in den USA Regierungs- und Staatsoberhaupt in einer Person. Er kann auch per Dekret regieren. Dieses politische System begünstigt den Personenkult. Die Kandidaten werden daher meist anhand der Frage beurteilt, ob sie dem Uribismus in Anlehnung an Álvaro Uribe, den rechten Präsidenten von 2002 bis 2010, oder dem Petrismus in Anlehnung an Gustavo Petro, den heutigen Präsidenten, zuzuordnen sind. Seit Jahrzehnten befindet sich Kolumbien, das zu den Ländern mit der größten sozialen Ungleichheit weltweit zählt, in einem Konflikt mit bewaffneten ehemaligen Guerillagruppen. Im Jahr 2016 unterzeichnete die Mitte-Links-Regierung unter Juan Manuel Santos Calderón ein Friedensabkommen mit der ältesten und mächtigsten Guerillagruppe, den FARC. Das Abkommen ist aber nur teilweise verwirklicht worden und sorgt für Kontroversen. Politiker unterteilt man daher klassischerweise in Befürworter jenes vermittelten Friedens, also dem Versuch, ehemalige Guerillakämpfer gesellschaftlich zu integrieren, und in Befürworter dessen, was man die harte Hand nennt. Für Ersteres steht der Kandidat des Petrismus, Iván Cepeda, vom linken Pacto Histórico. Jüngste Wahlumfragen sehen ihn mit 33% der Stimmen vorn. Als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft unterstützt ihn die Senatorin Aida Quilque, die zudem eine wichtige Führungsperson aus der indigenen Nasa-Bevölkerung ist. Beide Kandidaten haben enge Familienangehörige durch staatliche Gewalt bzw. durch die mit dem Staat einst war verbandelten Paramilitärs verloren. Cepeda verspricht die sozialen Reformen, mit deren Ankündigungen Petro den Wahlkampf 2022 gewonnen hatte, weiter voranzutreiben. Von den 14 Kandidaten, die zur Wahl antreten, kann sich noch eine dritte Kandidatin Hoffnung auf den Präsidentschaftsposten machen, Senatorin Paloma Valencia vom rechten Centro Democratico. Sie ist Uribe, unter dessen Regierung es zu außergerichtlichen Hinrichtungen und unkontrollierter Gewalt durch paramilitärische Verbände kam, so treu ergeben, dass sie ihn als Vater bezeichnet hat. Als entschiedene Gegnerin des Friedensabkommens mit den FARC setzt sie sich dafür ein, dass Kolumbien der Allianz zur militärischen Bekämpfung von Drogenkartellen beitritt, zu deren Gründung US-Präsident Donald Trump Anfang März aufgerufen hat. Valencia vertritt ein ausgesprochen konservatives Programm, lehnt Abtreibungs- und Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare ab. Um mit dieser Linie nicht zu viele Wähler zu verprellen, hat sie als ihren Kandidaten für das Vizepräsidentenamt den Technokraten Juan Daniel Oviedo gewählt. Er ist offen homosexuell und tritt für LGBT-Rechte ein. Diese strategische Allianz zielt darauf ab, die Stimmen der urbanen Mitte-Rechts-Wählerschaft zu gewinnen. Das könnte auch deshalb gelingen, weil Valencia sich neben de la Espriella schon fast moderat ausnimmt. Dessen reaktionäres Programm ist inspiriert von Donald Trump, Nayib Bukele, dem Präsidenten El Salvadors und Javier Milei. Er will ein Ende aller Friedensgespräche, kündigt den Bau riesiger Haftanstalten an und möchte das Militär anweisen, bei Auseinandersetzungen mit Kriminellen zu töten. Er möchte außerdem den Austritt Kolumbiens aus der UNO und der Organisation amerikanischer Staaten. Zu seiner medialen Inszenierung gehören Unterhaltungsshows mit Komikern und Tänzerinnen sowie offen homophobe und sexistische Äußerungen. Der selbsternannte Tiger in Anlehnung an sein Vorbild, den Löwen Milei, wandte sich vom Atheismus ab, um christliche Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Zwei Dinge haben die drei führenden Kandidaten jedoch gemeinsam. Sie verfügen über keinerlei Regierungserfahrung und die Umfragen sehen für keinen eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang voraus. Voraussichtlich wird es daher am 21. Juni zu einer zweiten Runde kommen, in der den Umfragen zufolge entweder Valencia oder de la Espriella gegen Cebeda antreten wird. Während des Wahlkampfs steigt in Kolumbien häufig die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten. Der jetzige Wahlkampf ist jedoch von einem Ereignis geprägt, das es so seit den 90ern nicht mehr gegeben hat, einem Attentat auf einen Politiker. Am 11. August verstarb der Vorwahlkandidat der Partei Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, an den Folgen eines Schusswaffenangriffs während einer Wahlkampfveranstaltung in Bogota. Heutzutage sind Drohungen gegen Kandidaten an der Tagesordnung und öffentliche Auftritte finden hinter kugelsicheren Schutzschildern statt. Jüngst präsentiert die Wahlbeobachtungskommission ihre Daten zur politischen Gewalt im Zusammenhang mit den Wahlen mit Stand vom 30. April auf einer nach Gemeinden aufgeschlüsselten Risikokarte. Die öffentliche Sicherheit stuft sie in 386 Gemeinden als gefährlich ein. Das sind 34% aller Gemeinden des Landes. Als Hauptgefährder gelten die kriminellen bewaffneten Gruppen. In den vergangenen Wochen wurden Mille de Vilada, eine Stadträtin des Centro Democrático in einer Gemeinde im Valle de Cauca, sowie Roger Mauricio Devia und Eda Fabian Cardona, Mitglieder der Wahlkampfkampagne von de la Espriella im Departement Meta, ermordet. Wahlkämpfer aller Parteien haben Morddrohungen gemeldet. Analysten sind sich einig, dass die Ursache für die zunehmende Gewalt in der mangelhaften Umsetzung des Friedensabkommens mit den FARC liegt. Lara Loaiza, eine Expertin für organisierte Kriminalität, erklärt im Gespräch mit der Jungle World, dass der Staat nach der Selbstentwaffnung der FARC nicht sofort in jene Gebiete vorgedrungen sei, über die er zuvor keine Kontrolle hatte. Nach dem Verschwinden der FARC entstanden Splittergruppen, die sich nicht an die Abkommen hielten. Fraktionen, die zuvor unter demselben Dach standen, streiten sich nun untereinander um die territoriale Kontrolle und illegale Einkünfte. Cebeda argumentiert, die Rechte habe die Verwirklichung des Abkommens von 2016 sabotiert. Valencia und de la Espriella hingegen nutzen eben diese Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit, um zu behaupten, das Abkommen habe das Land der Straflosigkeit ausgeliefert und legitimieren damit die Forderung nach einem härteren strafrechtlichen und militärischen Vorgehen. Viele Wähler sehen in Cebada jemanden, der auch die Fehler Petros in der Friedenspolitik fortsetzen wird. Als Gustavo Petro 2022 die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien gewann, gab es einen allgemeinen lateinamerikanischen Trend nach links. Sollte bei dieser Wahl eine der beiden rechten Kandidaturen erfolgreich sein, würde sich Kolumbien erneut einer seit 2025 zu beobachtenden regionalen Tendenz anschließen. Seither wurden die rechten Politiker und Politikerinnen Daniel Noboa in Ecuador, Rodrigo Paz in Bolivien, Nasri Asfura in Honduras, José Antonio Kast in Chile und Laura Fernandez in Costa Rica zu Staatsoberhäuptern gewählt. Mehreren Umfragen zufolge wäre es für Cebeda wahrscheinlicher, in einer Stichwahl gegen de la Espriella zu gewinnen. Neuesten Umfragen zufolge das wahrscheinlichste Szenario, als in einer gegen Valencia. Uneins zeigen sich Experten darüber, ob der Uribismus der extremen Rechten zuzuordnen ist. Die Politikwissenschaftlerin Carolina Cebeda Masmela von der Pontifica Universidad de Javeriana verteidigt diese Zuordnung im Gespräch mit der Dschungelwirt und erinnert daran, dass mehrere Anhänger des Uribismus und der ehemalige Präsident selbst ihre Kritiker als Terroristen bezeichnet haben und es unter ihren Regierungen zu schweren Übergriffen der Ordnungskräfte kam. Im Gegensatz dazu vertritt der chilenische Sozialwissenschaftler Cristobal Rovira Kaltwasser vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung im Gespräch mit der Dschungelwirt die Ansicht, dass die Partei von Valencia, der Centro Democratico, nicht in die traditionelle Definition der systemfeindlichen extremen Rechten passe, da es die Gewaltenteilung und die Rechtsstaatlichkeit respektiert habe. In jedem Fall, so das Fazit beider Experten, würde sich Kolumbien, sollte de la Estrella die Macht erlangen, in einen globalen Trend einreihen, den zur Autokratie.
Kommen wir zum Klima. Zuerst zu einem Artikel aus der Analyse und Kritik der Monatszeitung für linke Debatte und Praxis aus Hamburg vom 19. Mai. Verbrannte Erde. Alternativen zum Overshoot-Kapitalismus sind nötiger denn je. Als es im Mai überraschend kalt wurde, mussten wieder die Heizungen aufgedreht werden. Doch, oh Schreck, sie wurden nicht warm. Es ließ sich auch kein Handy aufladen. Der Grund: die Ressourcen Deutschland, die sich binnen eines Jahres erneuern lassen, waren bereits am 10. Mai aufgebraucht. Ein fiktives Szenario, natürlich, denn auch nach dem 11. Mai verbreiteten die Heizungen weiter wohlige Wärme, fließen Wasser und Strom, nur mit einem Unterschied. Deutschland betreibt Raubbau. Es bezieht seine Naturressourcen von nun an, indem es Natur, die Grundlage jeglichen Lebens, zerstört. Würde jedes Land der Erde einen so hohen Naturverbrauch haben wie Deutschland, bräuchte es drei Planeten. Eine physikalische Unmöglichkeit. Auf den sogenannten Overshoot Day, den Erdüberlastungstag, weist jährlich das Global Footprint Network hin. Dieses Jahr bekam er weniger Aufmerksamkeit als sonst. Andere Nachrichten dominieren. Allen voran die Sorge über die steigenden Preise an Tankstellen und den Supermärkten infolge des US-israelischen Krieges gegen Iran. Wer will schon lesen, dass die Folgen der Überfischung jedes Jahr 300.000 Wale und Delfine qualvoll verenden lassen, weil sie sich in Fischergeräten verfangen? Zu abstrakt, nicht sichtbar und einen Namen kann man auch nicht jedem Wal geben. Eine soziale Bewegung, die den Raubbau an der Natur ins Zentrum stellt, gibt es ebenfalls nicht. Die Millionen-Demos von Fridays for Future sind Geschichte, zumal deren Ausrichtung auf einen begrünten Kapitalismus mit dem offensichtlichen Scheitern desselben als unzureichend herausgestellt hat. Zwar ist die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ein zentraler Treiber der Übernutzung der Ressourcen, aber sie erschöpft sich nicht darin. Auch ein grün elektrifizierter Kapitalismus bräche nicht mit dem Zwang zur Kapitalakkumulation. Auch er benötigt immer mehr, nur eben andere Ressourcen. Und die Menschen, die in ihm leben würden, könnten sich dem ebenso wenig entziehen wie wir heute. Auch sie müssten essen, kaufen, verbrauchen, was mit den Mitteln eines begrünten, aber dennoch auf Wachstum getrimmten Kapitalismus erzeugt würde. Helfen würde nur eine Befreiung vom Akkumulations- und Wachstumszwang. Ein Ende des Kapitalismus also und ein zusätzlich massiver Rückbau von Industrien mit hohen Ressourcen und Energieverbrauch. Politisch zeigen die Zeichen in die entgegengesetzte Richtung. Wir erleben eine fossile Rückwärtswende, auch in Deutschland, wo die Gaslobby die Energiegesetze schreiben lässt. Derweil sieht es jedoch so aus, als ob der selbsterklärte Verteidiger des fossilen Kapitalismus im Weißen Haus und seine AssistentInnen in Europa und anderswo mit ihrem abenteuerlichen Vorgehen die Elektrifizierung der Mobilität und Produktion wider Willen vorantreiben. Angesichts explodierender Energiekosten und wachsender Versorgungsrisiken schrauben sich immer mehr EigenheimbesitzerInnen selbst Solarpanels aufs Dach. Um den Klimakollaps abzuwenden, wird das alles nicht reichen. Eine soziale Bewegung gegen die Verdrängung der Klimakrise und gegen die fossile Selbstzerstörung ist nötiger denn je. Und sie muss anfangen, ökosozialistisch zu denken. Mit unserem nächsten Artikel beim Klima. Dieser erschien am 21. Mai im Freitag der Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur.
Klimakollaps und die Macht der Reichen. Amokkatastrophe. Während Experten vor Wetterextremen für Europa warnen, wird die Bedrohung von der Politik weitgehend ignoriert. Zum Nutzen der extrem Wohlhabenden. Wer wenig hat, zahlt seine Steuern, so wie es von ihm verlangt wird. Wer zur Mitte gehört, tut dies ebenfalls. Wer reich ist, holt sich einen Steuerberater, der die Steuerlast kleinrechnet. Wer sehr reich ist, holt sich einen Anwalt, der dafür sorgt, dass gar keine Steuern mehr gezahlt werden müssen. Und Superreiche kaufen sich einfach diejenigen, die die Regulierung bestimmen. So lautet das Bonmot. Milliardäre, die ihren Überreichtum stetig vergrößern, gewinnen nicht nur an wirtschaftlichem Gewicht, sondern zugleich an politischer Gestaltungsmacht. Sie nutzen diese Macht, um ihre Steuerlast zu senken. Niedrigere Steuern bedeuten höhere Gewinne. Höhere Gewinne bedeuten mehr Einfluss. Und mehr Einfluss bedeutet abermals niedrigere Steuern. Der Kreislauf schließt sich und er dreht sich schneller, je länger man ihn laufen lässt. Eines der Symptome der als Milliardärsgehirn bekannten Pathologie ist die Unfähigkeit, über den eigenen kurzfristigen Gewinn hinauszublicken. Milliardäre würden den Planeten plündern, um noch ein bisschen mehr Reichtum zu akkumulieren. Kürzlich erschien die bislang größte Nachricht des Jahres, vielleicht sogar die größte Nachricht des Jahrhunderts. Doch Milliardäre besitzen den Großteil der Medien und die meisten Menschen haben diese Neuigkeit kaum vernommen, obwohl wir uns in einem zivilisationszerstörenden Ereignis wiederfinden könnten. Die Nachricht lautet, dass der Zustand eines entscheidend ozeanischen Zirkulationssystems von Wissenschaftlern neu bewertet wurde. Einige glauben nun, dass es aufgrund des Klimawandels, der die Temperatur und den Salzgehalt des Meerwassers verändert, eher wahrscheinlich ist, dass dieses System zusammenbricht. Dieses System, bekannt als Atlantische Meridionale Umweltströmung, kurz AMOC, transportiert Wärme aus den Tropen in den Nordatlantik. Ihre Geschwindigkeit dürfte unsere Anpassungsfähigkeit übersteigen. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge bringt ein Stillstand dieses Systems sowohl arktische Winter in Nordeuropa als auch drastische Veränderungen im Wasserkreislauf des Amazonasgebiets. Eine Folge davon könnte der Zusammenbruch des Ökosystems im Regenwald sein, der wiederum diverse weitere Katastrophen auslösen würde. Ein Stillstand der Amok dürfte zudem zu einem beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels an der US-Ostküste führen und die Küstenstädte überschwemmen. Die Temperaturen in der Antarktis würden um etwa 6 Grad steigen. Dadurch würde eine riesige Menge an Kohlenstoff freigesetzt, die derzeit im südlichen Ozean gespeichert ist, was die Klimakatastrophe noch beschleunigen würde. Selbst wenn man die gegenläufigen Effekte der allgemeinen globalen Erwärmung berücksichtigt, würden Nordeuropa extreme Kälteperioden treffen. Extremwetterereignisse, bei denen die Temperaturen in London auf minus 19 Grad, in Oslo auf minus 48 Grad fallen würden. Die arktische Eisdecke würde sich im Winter bis tief in die Nordsee ausdehnen. Mit der Wahrscheinlichkeit weitaus größerer Extreme, wie beispielsweise massiver Winterstürme. Dazu würde der regenbewässerte Ackerbau fast überall im Norden Europas unmöglich werden. Diese Veränderung wäre, gemessen an jeder realistischen menschlichen Zeitskala, unumkehrbar. Amokstillstände, ausgelöst durch natürliche Klimaschwankungen, gab es schon früher, aber nicht im Zeitalter der menschlichen Zivilisation. Die erste wissenschaftliche Arbeit, in der die Hypothese aufgestellt wurde, dass die Amok ein Ein- und einen Aus-Zustand haben könnte, erschien 1961. Seitdem haben zahlreiche Studien diese Erkenntnis bestätigt und mögliche Auslöser sowie wahrscheinliche Folgen untersucht. Bis vor kurzem wurde ein durch menschliche Aktivitäten verursachter Zusammenbruch der Amok als Ereignis mit hoher Auswirkung und geringer Wahrscheinlichkeit eingestuft. Verheerend, falls es eintritt, aber eher unwahrscheinlich. Forschungsergebnisse der letzten Jahre führten jedoch zu einer Neubewertung. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs der Amok bei mehr als 50% liege. Wir könnten den Wendepunkt, so sagt er, Mitte dieses Jahrhunderts überschreiten. Warum ist diese weltbewegende Information nicht in allen Nachrichten? Warum hat es nicht oberste Priorität für die Regierungen, die behaupten, uns vor Schaden zu bewahren? Nun, zum großen Teil, weil die Superreichen eine Version der Klimaauswirkungen propagieren, die wenig mit der Realität zu tun hat. Das heißt, sie haben eine Hypothese darüber, wie die Welt funktioniert, die völlig losgelöst von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist. Diese Version ist Grund für die Reaktionen auf die Klimakrise aus Politik und Wirtschaft. Es begann mit der Arbeit des Ökonomen William Nordhaus, der versuchte, die wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Erwärmung zu bewerten. Seine Modellierung legt nahe, dass ein sozial optimales Erwärmungsniveau zwischen 3,5 Grad und 4 Grad liegt. Die meisten Klimaforscher betrachten einen solchen Temperaturanstieg als katastrophal. Selbst eine Erwärmung um 6 Grad würde laut Nordhaus lediglich einen Verlust von 8,5% des Bruttoinlandsproduktes verursachen. Die Klimawissenschaft geht jedoch davon aus, dass es eher das Ende der Zivilisation bedeuten würde. Wie die renommierten Ökonomen Nicolas Stern, Josef Stiglitz und Charlotte Taylor argumentiert haben, sind die milden Auswirkungen, die Nordhaus prognostiziert, in seinem Modell eingeplant. So geht seine Modellierung beispielsweise davon aus, dass katastrophale Risiken nicht existieren und dass die Klimaauswirkungen linear mit der Temperatur steigen. Es gibt kein Klimamodell, das einen solchen Trend nahelegt. Stattdessen prognostiziert die Klimawissenschaft nichtlineare Auswirkungen und ein stark eskalierendes Risiko. Zu den wahrscheinlichen Auswirkungen einer starken Erwärmung gehören die Überflutung großer Städte und die Schließung der menschlichen Klimanische der Bedingungen, die menschliches Leben ermöglichen, in weiten Teilen der Welt. Das globale Nahrungsmittelsystem würde zusammenbrechen. Durch abrupte Übergänge in den Ökosystemen würden natürliche Kohlenstoffspeicher freigesetzt, was möglicherweise zu einer Treibhauserde führen wird, auf der nur sehr wenige überleben, von ein paar Prozentpunkten weniger beim BIP ganz zu schweigen. Es gäbe keine Messmöglichkeiten mehr und kaum noch eine Wirtschaft, die man messen könnte. Erschreckenderweise werden zukünftige Generationen im Modell durch Diskontierung weniger hoch bewertet als aktuelle. Mit anderen Worten, verwendet wird eine Methode, die zur Berechnung von Kapitalrenditen dient, hier jedoch auf Menschen übertragen. Wie die drei Ökonomen betonen, ist es moralphilosophisch sehr schwer, dafür eine Rechtfertigung zu finden. Darüber hinaus treffen die Auswirkungen des Klimawandels die Armen unverhältnismäßig stark. Doch in diesen Modellen wird auch ihrem Leben ein geringerer Wert beigemessen. Es überrascht nicht, dass Modelle dieser Art, wie Stern, Stiglitz und Taylor anmerken, von Interessengruppen wie der fossilen Brennstoffindustrie aufgegriffen wurden, um für minimale Reaktionen auf die Klimakrise zu plädieren. Und es sind nicht nur die Ölkonzerne. Bill Gates, der behauptet, den Planeten schützen zu wollen, hat 3,5 Millionen Dollar, etwa 3 Millionen Euro, an einen von Björn Lomborg geleiteten Junk Tank gespendet. Dieser hatte seine Karriere darauf aufgebaut, Nordhaus-Modell zu propagieren und so dazu beizutragen, die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen herunterzuspielen. Nordhaus wurde für seinen schädlichen Unsinn mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Sein Modell ist Teil der Entscheidungsfindung von Regierungen. Die Superreichen sind nicht nur Klassenfeind, sondern, wie schon immer, ein gesellschaftlicher Feind. Ein paar tausend Menschen können Zivilisationen zerstören. so drastisch es klingen mag. Der Todeskult der Milliardäre hat seinen Finger um die Kehle der Menschheit gelegt. Er verursacht unsere existenzielle Krise und spielt sie zugleich herunter. Ein Kampf der Milliarden gegen Milliardäre. Und der Einsatz könnte unmöglich höher sein.
Vom Klima kommen wir zu Europas Abschottung. Diese soll diese Woche im Bundestag verabschiedet werden. Die euphemistisch als GEAS-Reform bezeichnete Asylverschärfung bedeutet geschlossene Haftzentren für in Anführungszeichen AsylbewerberInnen, die auch hier in der BRD eingerichtet werden, genauso wie sonst in der EU. Dieser Artikel ist aus dem Freitag vom 2. Juni.
Europäische Union schafft extrem harte Abschieberegeln. Lager in Drittstaaten, weniger Rechtsschutz, längere Abschiebehaft. Konservative und extreme Rechte bringen auf EU-Ebene massive Verschärfung der Antimigrationspolitik auf den Weg. Nach der Einigung auf eine EU-Verordnung für erleichterte Abschiebung sieht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, gute Chancen, in einigen Monaten mit Drittstaaten konkrete Vereinbarungen zur Einrichtung sogenannter Rückführungszentren zu schließen. Er verweist auf entsprechende Gespräche einer Gruppe von 5 europäischen Staaten und sagt, wir gehen davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahres in der Lage sind, Vereinbarungen dieser Art zu schließen. Bis solche Zentren tatsächlich errichtet seien, werde es jedoch voraussichtlich noch etwas länger dauern. Die Europäische Union hat am Montagabend den Weg für die Einrichtung sogenannter Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln freigemacht. Für Ausreisepflichtige, die nicht mit den Behörden kooperieren, soll das negative Folgen haben. Ziel der Verschärfungen ist es, mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen dem Kompromiss noch zustimmen, damit die neuen Abschieberegeln in Kraft treten können. Dies ist jedoch in der Regel eine Formalie. Da es sich um eine Verordnung handelt, kämen die neuen Vorgaben in Deutschland direkt zur Anwendung, das heißt ohne eine Änderung nationaler Gesetze. In die geplanten Zentren, Return Hubs außerhalb der EU, sollen vollziehbar Ausreisepflichtige kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Etwa weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen oder weil die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu dem betroffenen Staat pflegt. Welche Länder bereit wären, solche Zentren auf ihrem Staatsgebiet einzurichten, ist aber noch offen. Deutschland bemüht sich aktuell, gemeinsam mit den Niederlanden, Österreich, Griechenland und Dänemark einen solchen Staat zu finden. Bislang gab es keinen rechtlichen Rahmen der Europäischen Union für Drittstaatenvereinbarungen zu Abschiebezentren. Entsprechende Bemühungen Italiens und des europäischen Nicht-EU-Staats Großbritanniens erwiesen sich als kostspielig und rechtlich heikel. Der Asyldeal zwischen Großbritannien und Ruanda war im April 2024 in Kraft getreten. Großbritannien wollte irregulär ins Königreich eingereiste Menschen nach Ruanda abschieben, wo sie die Möglichkeit erhalten sollten, Asyl zu beantragen. Ruanda sollte im Gegenzug Millionensummen für die wirtschaftliche und soziale Integration der Abgeschobenen bekommen. Doch nach ihrem Wahlsieg im Juli 2024 kündigte die Labour-Regierung das Abkommen auf. Italien hatte mit Albanien ein Abkommen geschlossen. Erst ging es darum, Asylverfahren für bestimmte Gruppen nach Albanien auszulagern. Später beschloss die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die dort errichteten Lager auch für Abschiebehaft nutzen zu wollen. Das Modell landete wegen einer Reihe von Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof, EuGH. Ein finales Urteil steht noch aus. Die Kosten liegen schon jetzt bei mehreren hundert Millionen, für bisher wohl erst ein paar Dutzend der dort untergebrachten Menschen. Noch sei nicht klar, welche Staaten sich unter welchen Bedingungen dazu bereit erklären und wie hoch die Kosten dafür sein werden, gibt die Migrationsforscherin Petra Bendel von der Universität Erlangen-Nürnberg zu bedenken. Sie sagt, es müsse sichergestellt werden, dass die verschiedenen menschenrechtlichen Schutzstandards, zu denen sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben, das Prinzip der Nichtzurückweisung, der Schutz vor willkürlicher Freiheitsentziehung, verfahrensrechtliche Garantien durch entsprechende Kontrollmechanismen der Europäischen Union sichergestellt werden. Dobrindt sagte am Dienstag, die Einigung zur Rückführungsverordnung werde nach Jahren der Unordnung, des Kontrollverlusts und Inkonsequenz an den europäischen Außengrenzen und in der Migrationspolitik wieder deutlich mehr Ordnung schaffen. Das Geschäft der Schleuser, die bisher mit den Versprechen geworben hätten, wer einmal den Weg nach Europa geschafft hat, kann auch dauerhaft hierbleiben, werde zerstört. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom, rechnet mit einer abschreckenden Wirkung der Return-Hubs. Weil Ausreisepflichtige sich seiner Ansicht nach eher für die Rückkehr ins Herkunftsland entscheiden dürften, als sich in ein solches Zentrum bringen zu lassen. Trom sagt, allein durch ihre Existenz werden wir eine Steigerung bei der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern erleben. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir rechnet, was diesen Punkt angeht, dagegen nicht mit einer raschen Umsetzung. Er sagt, bei den Return-Hubs haben wir es mit einer Phantomdebatte zu tun. Ich kenne kein Land, in dem das Verfahren erfolgen kann. Bedenken hat er gegen die geplante Verlängerung der Abschiebehaft. Der SPD-Politiker sagt, abgelehnte Geflüchtete können 24 Monate in Abschiebehaft genommen werden. Kein Mensch sollte so lange in Haft sein, weil er einen Asylantrag gestellt hat. In bestimmten Fällen, etwa bei Fluchtgefahr, soll die Abschiebehaft sogar 30 Monate lang möglich sein. Von Menschenrechtsorganisationen in ganz Europa kommt scharfe Kritik. Sylvia Carter von der Brüsseler Menschenrechtsorganisation PICUM befürchtet, diese Verordnung wird eine drakonische Inhaftierungs- und Abschiebungsmaschinerie schaffen. Die EU-Gesetzgeber hätten in der jüngsten Verhandlungsrunde sogar noch stärker als zuvor auf Repression und Bestrafung gesetzt und, wie Carter es ausdrückt, sich auf einen Teil geeinigt, der hunderttausende Menschen Gefahren und Gewalt aussetzen wird, von der Inhaftierung in Abschiebehaft für bis zu 30 Monate bis hin zur Trennung von Familien und der Abschiebung von Menschen in Länder, die sie gar nicht kennen. Kritik gibt es auch daran, wie die neuen Regeln zustande gekommen sind. Im März hatten die EU-Abgeordneten rechtskonservativer und extrem rechter Parteien bei einer Tagung des Innenausschusses in Straßburg gemeinsam einen entsprechenden Gesetzesvorschlag auf den Weg gebracht. Abgeordnete mittiger Parteien hatten zuvor erfolglos versucht, eine Mehrheit für einen zentristischen Kompromisstext zu gewinnen. Erik Marquardt, asylpolitischer Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, kritisiert diesen Prozess am Dienstag als Ergebnis einer rechtspopulistischen Treibjagd. Die EU bewege sich damit in Richtung eines Trump-ähnlichen Abschiebesystems. Nun können auch gut integrierte Familien mit Kindern jahrelang inhaftiert werden, obwohl sie gar nichts verbrochen haben. Damit legt man die Axt an das Wertefundament der Europäischen Union. Das EU-Parlament habe nun eine letzte Chance, diesen Vorschlag abzulehnen und zu entscheiden, ob wir Rechtsextremen Gesetze für Europa und Deutschland mitgestalten lassen wollen.
Zuletzt kommen wir zur Rente und vielleicht einer guten Nachricht. Zum Artikel aus der Analyse und Kritik vom 19. Mai. Rente, wirklich nur Demografie und Mathematik? Das ist keine Bösartigkeit, das ist Demografie und Mathematik, rief Kanzler Friedrich Merz den versammelten GewerkschafterInnen auf dem DGB-Bundeskongress Mitte Mai zu, während er die aus seiner Sicht notwendige Rentenreform erläuterte. Der Verweis auf die Demografie, also die veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung nach Altersgruppen, ist seit Jahrzehnten ein Klassiker neoliberaler PolitikerInnen. Mit diesem Argument wollen sie die per Umlage finanzierte gesetzliche Rentenversicherung schwächen und die kapitalgedeckte Alterssicherung ausbauen. Der Verweis auf die Demografie darf natürlich auch im Gesetzentwurf zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen nicht fehlen. Und es ist ja richtig. Die Boomer, die geburtenstarken Jahrgänge, gehen bald in Rente. Kinder hingegen werden hierzulande deutlich weniger geboren als in den 1950er und 1960er Jahren. Das ist der Funke Wahrheit an dem Demografieargument. Alles andere ist interessengeleitete Unwahrheit, die nicht dadurch richtiger wird, dass sie permanent wiederholt wird. Was ist falsch am Demografieargument? Erstens sind demografische Prognosen mit großer Vorsicht zu genießen. Der sogenannte Pillenknick um 1965 wurde nicht antizipiert, ebenso wenig die gestiegene Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2022. Deutschland schrumpft nicht, Deutschland wächst. Zweitens ist die Konzentration auf das Verhältnis von Jungen und Alten irreführend, da sie nicht zwischen Personen im erwerbsfähigen Alter und tatsächlich erwerbstätigen Personen sowie zwischen schlecht bezahlten Teilzeitkräften hinter der Bäckertheke und tariflich abgesicherten Vollzeitjobs bei Volkswagen unterscheidet. Für die Rente ist nicht das Verhältnis von Jungen und Alten entscheidend, sondern wie viele Erwerbstätige in sozialversicherungspflichtigen Jobs in die Rentenkasse einzahlen. Und diese Zahl ist hierzulande nicht gesunken, sondern gestiegen. Waren es zwischen 2013 und 2022 noch weniger als 30 Millionen, sind es derzeit fast 35 Millionen. Geflüchtete aus Syrien oder der Ukraine gehen arbeiten, ebenso immer mehr Frauen. Rund 5 Millionen mehr Beitragszahlende. Das ist das Gegenteil von immer weniger Jungen müssen die Alten versorgen. Hinzu kommt, wenn es weniger Kinder gibt, bedeutet das auch geringere volkswirtschaftliche Aufwendungen für diese. Über die Relation von Kindern zu erwerbsfähigen Personen sowie über den sogenannten Gesamtquotienten wird jedoch nicht gesprochen. Die auch abhängigen Quotienten genannte Kennziffer gibt an, wie viele Personen im erwerbsfähigen Alter, wie vielen Personen im nicht erwerbsfähigen Alter, Kinder, Jugendliche und RentnerInnen gegenüberstehen. 1970 war dieser Wert höher als heute und in den 1930er Jahren noch höher. Zwar wird für die nächsten Jahre ein leichter Anstieg des Gesamtquotienten, sprich mehr zu versorgende Personen, prognostiziert. Das sagt aber noch nichts über die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs aus. Falsch ist auch die Behauptung, dass die Ausgaben für die Rente stetig steigen. Ein Blick auf die Rentenausgaben ist nur sinnvoll, wenn sie ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, gesetzt werden. Hier zeigt sich, dass das Gegenteil der beklagten steigenden Kosten der Fall ist. Der Anteil der Rentenausgaben am BIP sinkt. So betrug er im Jahr 2020 10%. 4 Jahre später waren es 9,5%. Ähnlich verhält es sich mit dem oft angeführten steigenden Zuschuss für die Rente aus dem Bundeshaushalt. Zwar steigt er in absoluten Zahlen, im Verhältnis zum BIP sank er jedoch leicht. Das macht deutlich, nicht Bevölkerungsstatistiken bestimmen, wie viele Ressourcen eine Gesellschaft für die Versorgung von Kindern und RentnerInnen zur Verfügung stellen kann, sondern das Produktivitätsniveau einer Ökonomie. Japan gilt als Musterland einer alternden Gesellschaft, ist aber ein sehr wohlhabendes Land. Niger ist ein Paradebeispiel für ein Land mit vielen jungen EinwohnerInnen. Laut Merz Demografie- und Mathematikmodell müsste der Sozialstaat dort gut finanzierbar sein. Es gibt ihn aber nicht, was unter anderem mit dem geringen, durch koloniale Ausbeutung bedingten Produktivitätsniveau zu tun hat. Und natürlich mit historischem Klassenkämpfen hierzulande, sowie mit deren Abschwächung. Dass der Niedriglohnsektor unter Rot-Grün in den 2000er Jahren ausgebaut wurde, hat dazu geführt, dass weniger in die Rentenkassen eingezahlt wird. Und Altersarmut im Grunde das Problem ist, über das man im Zusammenhang mit der Rente reden müsste, nicht Demografie. Die wird von Merz und Co. nur vorgeschoben, um der Finanzindustrie neue lukrative Anlagemöglichkeiten zu verschaffen.